Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Als Gottes Wort für unseren heutigen dritten Advent hören wir auf Offenbarung 2, die Verse 1 bis 7. Offenbarung 2, 1 bis 7, das erste der sieben Sendschreiben der Offenbarung an die Gemeinde in Ephesus. Dem Engel der Gemeinde in Ephesus schreibe: Dies sagt der, der die sieben Sterne in seiner Rechten hält, der inmitten der sieben goldenen Leuchter wandelt. Ich kenne deine Werke und deine Mühe und dein Ausharren und dass du Böse nicht ertragen kannst. Und du hast die geprüft, die sich Apostel nennen und es nicht sind, und hast sie als Lügner erkannt. Und du hast Ausharren und hast vieles getragen um meines Namens willen und bist nicht müde geworden. Aber ich habe gegen dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Denke nun daran, wovon du gefallen bist, und tue Buße und tue die ersten Werke. Wenn aber nicht, so komme ich dir und werde deinen Leuchter von seiner Stelle wegrücken, wenn du nicht Buße tust. Aber dies hast du, dass du die Werke der Nikolaiten hast, die ich auch hasse. Wer ein Ohr hat, höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer überwindet, dem werde ich zu essen geben von dem Baum des Lebens, welcher in dem Paradies Gottes ist. Herr, tue meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige. Amen. Ja, liebe Brüder und Schwestern, liebe Gäste, die ganze Bibel ist ja ein Brief Gottes an uns. Gott selber redet zu uns. Er möchte, dass wir mit ihm leben. Und in der Bibel erklärt er seine Liebe zu uns. Die Bibel wird deshalb oft auch als Liebesbrief Gottes an uns Menschen bezeichnet. Sie berichtet uns von Jesus, dass er sein Leben aus Liebe zu uns gegeben hat. Und es gibt in der Tat keinen größeren Beweis der Liebe Gottes als das Kreuz. Und deshalb hängt es auch im Mittelpunkt in der Regel der Kirchen, weil da am Kreuz hat Gott seine ganze Liebe zu uns offenbart. Wie wir es in der Lesung gehört haben, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn dahingab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verdammt werden, sondern das ewige Leben haben. So sehr hat Gott die Welt geliebt. Die Bibel redet also von Gottes Liebe zu uns und sie redet von unserer Liebe zu Gott. Und genau darum geht es in diesem Brief, in diesem Sendschreiben an die Gemeinde in Ephesus, das wir als Predigttext gehört haben. Denn die Gemeinde in Ephesus hatte die erste Liebe zu Gott verlassen. Damit kann es offensichtlich erstaunlich schnell gehen. Die Offenbarung und damit auch dieser Brief an die Gemeinde in Ephesus wurde ja Ende des ersten Jahrhunderts schon geschrieben. In den letzten Regierungsjahren des Kaisers Domitian, und die endeten im September 96. Also wir bewegen uns in einem geschichtlich ganz gesicherten und exakt, ziemlich exakt bis auf ein paar Jahre rum oder num, datierbaren Raum. Und Timotheus war ebenfalls der frühchristlichen Überlieferung nach bis etwa 97 nach Christus Bischof der Gemeinde in Ephesus. Bischof der Gemeinde, an die dieses Sendschreiben geht. Timotheus, der wohl treueste Mitstreiter des Apostels Paulus. Ich finde es total interessant, wenn man sich das mal geschichtlich ein bisschen vom Hintergrund vor Augen malt, was sich da als Gemeinde darstellt. Timotheus, der wohl treueste Mitstreiter des Apostels Paulus, lebte in dieser Gemeinde und war ihr geistlicher Leiter. Und trotzdem hat sie schon die erste Liebe verlassen. Und außerdem, wer lebte zu dieser Zeit auch noch in dieser Gemeinde? Ganz bekannte Persönlichkeit, weiß es einer. Wissen wir auch nicht aus der Bibel, sondern aus der frühchristlichen Überlieferung, ist aber sehr zuverlässig wohl überliefert. Der Apostel Johannes selbst. Der Apostel Johannes selbst hat nach der Kreuzigung Jesu offensichtlich, als die Jünger in Jerusalem zerstreut wurden mit der Maria, der Mutter Jesu, die ihm Jesus ja anvertraut hat, sorgt für sie unterm Kreuz, ist der christlichen Überlieferung nach Ephesus gezogen und hat bis zu seinem Tod in Ephesus gelebt. Das heißt, der Apostel Johannes muss diesen Brief als letzter noch lebender Apostel an eine Gemeinde schreiben, in der er selbst seit Jahrzehnten lebt. Auch akut bis zu diesem Datum. Wir haben also eine Gemeinde noch in der Zeit der Apostel, zwar ganz am Schluss, aber noch in der Zeit des letzten lebenden Apostels, mit zwei herausragenden geistlichen Leitern in ihrer Mitte und an ihrer Spitze, und trotzdem hapert es schon mit der ersten Liebe. Ich denke, das ist einfach wahnsinnig wichtig zu sehen, das war nicht irgendeine komische Gemeinde irgendwo, sondern es war eine ganz herausragende, wichtige Gemeinde Ephesus, eine riesengroße Stadt, kulturelles, politisches Zentrum, mittendrin eine lebendige Gemeinde, Apostel Johannes und Timotheus, mittendrin, vorne dran, und trotzdem eine Gemeinde, der der Herr sagen muss, du hast die erste Liebe verlassen. Wie schnell das gehen kann, das wissen wir auch aus den zwischenmenschlichen Beziehungen. Frisch verliebt waren wohl die meisten von uns schon mal. Aber wir wissen, die Liebe ist kein Selbstläufer. Sie braucht Pflege. Und wo diese Pflege fehlt, da verkümmert sie ganz schnell und stirbt. Bevor Gott nun aber die Gemeinde in Ephesus deswegen tadelt, hat er einiges an ihr zu loben. Zunächst stellt er sich vor, und es ist für jede Gemeinde, an die diese Sendschreiben gehen, von besonderer Bedeutung, wie Jesus sich dieser Gemeinde vorstellt. Dies sagt der, der die sieben Sterne in seiner Rechten hält, der inmitten der sieben goldenen Leuchter wandelt. So ungefähr, wie es auf diesem Bild gezeichnet ist, so ungefähr hat Johannes das gesehen. Wir sehen ihn selber vor Christus auf dem Boden liegen, von der Macht des Auferstandenen niedergestreckt, aber nicht nach hinten auf den Rücken, sondern wie es immer bei Gläubigen in der Begegnung mit Gott geschieht, nach vorn aufs Angesicht, anbetend. Und dieses Bild, das uns die Offenbarung gibt, von Christus mit dem weißen leuchtenden Gewand, dem goldenen Brustgurt zur Zirde, weißes Haar, das Schwert aus seinem Mund, sein mächtiges Wort, und mitten in den sieben Leuchtern, und man kann es vielleicht erkennen, die sieben Sterne in seiner Rechten. Und genau auf diese sieben Leuchter und die sieben Sterne bezieht sich Jesus nun gegenüber der Gemeinde in Ephesus. Dies sagt der, der die sieben Sterne in seiner Rechten hält und der inmitten seiner goldenen Leuchter wandelt. Jesus erklärt die Bedeutung dieses Bildes gleich selbst. Er sagt, die sieben Leuchter sind die sieben Gemeinden. Die sieben konkreten, an die die Sendschreiben gehen, und die sieben aber auch im Sinne der Vollzahl, der Fülle aller christlichen Gemeinden überhaupt. Jesus steht also inmitten seiner Gemeinden. Das ist ein ungeheurer Trostspruch. Wir wissen ja, dass die Offenbarung zur Zeit einer ersten großen Verfolgungswelle unter Kaiser Domitian geschrieben wurde. Und dieser verfolgten Gemeinde, und der Johannes empfängt die Offenbarung ja selber in der Verbannung auf der Insel Patmos, mitten in der Zeit der Not, mitten in der Zeit der Verfolgung, sagt der Herr, ich bin mitten unter euch. Ich stehe in eurer Mitte. Er lässt seine Gemeinde auf dieser Erde niemals allein. Und auch das Zweite sagt es fast noch stärker. Die sieben Sterne sind die Engel der sieben Gemeinden. Auch die Sterne repräsentieren die Gemeinden. Interessant, die Gemeinden kommen in diesem Bild zweimal vor. Einmal im Bild der Leuchter, Jesus steht mitten unter ihnen, einmal im Bild der Sterne. Er steht nicht nur unter ihnen, er hält sie auch in seiner starken Rechten. Er beschützt sie und bewahrt sie. In seiner Hand sind sie geborgen. Und er handelt durch sie. Die Rechte ist Gottes Tathand, mit der er machtvoll eingreift. In der Gemeinde ist also die Kraft und die Vollmacht Gottes gegenwärtig. Doppeltes, ganz starkes Bild, ein ungeheurer Zuspruch, ein Trost, dass der Herr sagt, ihr seid in meiner Hand. Ich halte euch fest, ich bewahre euch, ich schütze euch und ich handle durch euch. Meine Kraft, meine Vollmacht ist in euch gegenwärtig und wirkt durch euch. Wenn und solange sich die Gemeinde an ihn und sein Wort hält. In dieser Kraft lebt die Gemeinde, in dieser Kraft vollbringt sie ihre Werke. Und Jesus sagt, ich kenne deine Werke. Jesus weiß genau, was abgeht. In unserer Gemeinde, in unserem Leben. Das ist uns manchmal nicht so ganz angenehm. Denn der Herr Jesus kennt auch die Schattenseiten unseres Lebens, die wir vor allen anderen vielleicht bestens verbergen können. Aber Jesus sagt, ich weiß. Ich weiß ganz genau, wie es in deinem Leben aussieht. Ich weiß ganz genau, wie es in deiner Beziehung, in deiner Ehe aussieht. Ich weiß ganz genau, wie es in deinem Herzen aussieht. Dem Herrn können wir auch als Gemeinde nichts vormachen. Jesus sagt, ich kenne deine Werke. Die Werke, das ist die ganze Lebensfrucht, das ganze Wirken, die Summe der Gemeinde, auch ihre geistliche Verfassung. Und die Gemeinde in Ephesus bekommt für diese Werke viel Lob. Das wollen wir als erstes nicht vergessen, ganz dick unterstreichen. Sie bekommt ganz viel Lob. Sie hat keine Mühe gescheut, sagt der Herr, das Evangelium von Jesus Christus weiterzusagen. Das ist Mühe und Arbeit. Das wissen wir. Der Apostel Paulus spricht auch immer wieder von der Mühe seines Wirkens. Das macht nicht jeden Tag gleich viel Freude. Da müssen wir uns selber auch immer wieder aufmachen, dranbleiben am Gebet, auch für die Menschen um uns her. Aufmachen, ihnen Jesus bezeugen, auch kreativ sein. Wie können wir den Menschen um uns her die Liebe Jesu nahe bringen, dass wir nicht mitten unter ihnen leben und ihnen doch nie zum Zeugnis für Jesus geworden sind? Es macht Mühe. Zu dieser Mühe gehört es auch, Widerstand, Spott und Verfolgung mit Geduld zu ertragen. Auch das lobt der Herr an dieser Gemeinde. Und sie hat es getan von Anfang an. Was war schon der erste Verfolgungsakt, der erste Aufstand gegen die Gemeinde in Ephesus, wer weiß es? Apostelgeschichte. Kaum hatte Paulus die Gemeinde gegründet, sich von der Synagoge getrennt, da zettelt schon der erste ein Aufruhr gegen sie an. Der Goldschmied Demetrius. Wir erinnern uns, Apostelgeschichte. Groß ist die Diana der Epheser, die Artemis. Weil durch die Bekehrungen die schönen goldenen und silbernen Artemis-Souvenirs sie schlechter verkauft haben. Da gab es also vom Beginn der Gemeinde an, schon gleich nach ihrer Gründung, gab es massiv Widerstand. War die Gemeinde von ihren ersten Tagen an in großer Gefahr. Später, sagt uns der Hebräerbrief, war auch Timotheus wegen seines Glaubens und seines treuen Wirkens für Jesus im Gefängnis. Und die frühchristliche Überlieferung sagt uns, dass er um 97 den Märtyrertod in Ephesus gestorben ist. Ganz kurze Zeit später. All das hat die Gemeinde in Geduld getragen und ist nicht müde geworden. Sie hat angesichts der zahlreichen Widerstände, Rückschläge und Beschwernisse nicht schlapp gemacht. Sie ist nicht eingeknickt. Sie hat den Mut nicht verloren. Mit unverzagtem Glaubensmut ist sie all diesen Widerständen und Beschwernissen zum Trotz fröhlich am Werk geblieben. Nachfolge ist kein unbeschwerter Höhenweg mit Jesus. Es ist ein Weg mit tiefen Tälern und harten Aufstiegen. Wie beim Bergwandern auch. Da sind wir nicht gleich am Gipfel, außer wir fahren mit der Gondel. Nur da hat die Nachfolge Jesu einen Nachteil. Gondeln gibt es da außerordentlich selten, sondern da gehört es zur Nachfolge, dass wir an der Hand Jesu die Aufstiege wirklich selber erklimmen, aber in seiner Kraft, in seiner Kraft. Und wer sich treu zu Jesus hält, der wird angefeindet und muss Schweres ertragen. Aber, das bestätigt uns die Gemeinde in Ephesus, er darf an der Hand Gottes standhaft bleiben und siegen. Er darf allen Widerständen zum Trotz ein sieghaftes Leben führen. Dafür, liebe Geschwister, hat jeder von uns, der zu Jesus gehört, die Verheißung. Wir dürfen ein sieghaftes Leben führen. Die Gemeinde in Ephesus blieb nah beim Herrn und hat in seiner Kraft durchgehalten. Und sie hat noch mehr vorzuweisen, dass du die Bösen nicht ertragen kannst. Interessant, dass das als etwas außerordentlich Positives, dick unterstrichen an der Gemeinde, mit ganz großem Lob vermerkt, dass du die Bösen nicht ertragen kannst. Davon haben wir auch vor nicht allzu langer Zeit im Bibelgesprächskreis geredet. Da waren wir nämlich beim Timotheusbrief und da wird am Timotheus gerühmt von Paulus, dass er das Böse erträgt. Und da haben wir darüber nachgedacht, was ist denn eigentlich der Unterschied? Das Böse sollen wir ertragen. Das Böse, das Menschen uns antun. So sagt es hier auch Vers 3, und hast vieles getragen um meines Namens willen. Die bösen Taten, die bösen Worte. Viel Spott, Verfolgung, Gefahr für Leib und Leben. Das hat die Gemeinde ertragen und das sollen auch wir ertragen. Aber die Bösen, böse Menschen, Menschen, die sich vom Geist Gottes nicht verändern lassen, die bewusst auf dem Weg der Finsternis und böser Taten bleiben, sagt uns die Bibel ohne Ausnahme, die dürfen keinen Platz in der Gemeinde haben, auch wenn sie noch so fromm tun. Und das ist die Gefahr, genau um die geht's, um die, die fromm tun. Die Bösen in der Welt interessieren die Gemeinde Jesu nicht, die gehen die gar nichts an. Gegen die kann sie nichts tun, das ist nicht ihre Zuständigkeit und ihre Verantwortung, aber gegen die Bösen in ihrer Mitte kann und muss sie etwas tun. Auch gegen diejenigen, die sich geistliche Autorität anmaßen, ohne von Gott berufen zu sein. Und du hast die geprüft, die sich Apostel nennen, die sich also höchste geistliche Autorität anmaßen, aber es nicht sind. Die sind nicht vom Herrn berufen, die haben sich selber berufen. Und du hast sie als Lügner erkannt. Die Epheser waren wachsam. Sie haben die falschen Apostel entlarvt und sie haben sie nicht in ihrer Mitte geduldet. Auch nicht die Nikolaiten, die erwähnt Jesus ganz zum Schluss nochmal in diesem Sendschreiben. Also zweimal in diesem Sendschreiben kommt dieser Inhalt vor, ganz wichtig zum Tragen. Das Böse nicht geduldet, die Nikolaiten gehasst. Wir wissen nicht, was die Nikolaiten falsch gemacht haben, was für eine Lehre sie vertreten haben, für eine falsche. Wir wissen nur so viel, sie haben sich Christen genannt, aber sie haben nicht als Christen gelebt. Und deshalb hat sich die Gemeinde in Ephesus von ihnen in aller Entschiedenheit getrennt. Und Jesus lobt sie ausdrücklich, Vers 6, aber dies hast du, dass du die Werke der Nikolaiten hast, die ich auch hasse. Hassen meint in der Bibel kein negatives Gefühl von Hassen, wie bei uns im Sprachgebrauch, sondern verabscheuen, zurückweisen, sich ganz klar davon distanzieren. Heute haben wir auch in christlichen Gemeinden oft Verwunderung über solche scharfen Worte unseres Herrn. Da ist dann schnell von Ausgrenzung, von Verketzerung, von Lieblosigkeit die Rede. Gott urteilt ganz anders. Gott will keine falsche Lehre und keine Sünde in seiner Gemeinde. Wo die Gemeinde in ihrer Mitte duldet, was Gott nicht duldet, da hat sie das Gericht Gottes zu erwarten. Die Gemeinde in Ephesus hat das Böse in ihrer Mitte nicht geduldet und sie hat viel Lob vom Herrn dafür. Aber trotzdem hat Gott an ihr Wichtiges, ja Entscheidendes auszusetzen. Es ist interessant, bei jedem Sendschreiben ist immer interessant, genau zu gucken, was hat Gott an Lob und an Tadel zu sagen. An die Gemeinde in Ephesus hat Gott ganz viel Lob und nur einen einzigen Tadel. Aber dieser Tadel wiegt schwer. Ich habe wider dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Die besten und die frömmsten Werke ersetzen die Liebe nicht, auch nicht die beste Lehre. Es gibt so viel fromme Rechthaber, auch in unseren Tagen, wirklich fromme, Bibelgläubige, die eine glasklare biblische Lehre haben, aber in ihrem Verhalten unmöglich sind. Es nützt nichts. Wir denken an 1. Korinther 13. Wenn ich alle meine Habe den Armen gäbe und hätte der Liebe nicht, wäre mir's nichts nütze. Wenn ich meinen Leib brennen ließe, hätte die Liebe nicht, wäre ich ein tönend Erz, eine klingende Schelle. Der größte Einsatz für Christus, der äußerste Verzicht, die totale Hingabe, ohne Liebe nichts wert. Deshalb wiegt dieser Vorwurf so ungeheuer schwer. Trotz all des vielen Lobes über die Gemeinde in Ephesus, aber ich habe wider dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Du liebst mich nicht mehr so wie am Anfang. Ohne Liebe zu Jesus werden die Werke zur Gesetzlichkeit, zur formalen Pflichterfüllung. Und das ist das genaue Gegenteil von dem, was Gott haben will. Gott will, dass wir die Werke aus Liebe zu ihm tun. Nur solche Werke haben Wert, die aus Liebe zu ihm geschehen. Alle anderen Werke sind keinen Pfifferling wert. Und wenn wir rund um die Uhr, 7 Tage die Woche, 24 Stunden für den Herrn am Rödeln sind, keinen Wert, wenn das nicht aus Liebe zu ihm geschieht. Und die beste Lehre wird ohne Liebe zu totem Dogmatismus, zu strohtrockener Rechtgläubigkeit, die kein Leben hat. Und deshalb ruft der Herr zur Buße. Er tut das unglaublich eindringlich. Er verbindet den Ruf zur Umkehr mit einer sehr ernsten Warnung. Wir haben nochmal dieses Bild, denn seine Warnung bezieht sich genau auf dieses Bild. Vers 5. Wenn aber nicht, so komme ich dir und werde deinen Leuchter von seiner Stelle wegrücken, wenn du nicht Buße tust. Von seiner Stelle wegrücken. Stellen wir es uns ganz bildlich vor. Wenn der Herr den Leuchter von seiner Stelle wegrückt, dann ist er nicht mehr da. Das sagt sehr eindrücklich und ich habe im Griechischen nachgeguckt, es steht im Griechischen genauso drin, wie es auch Elberfelder übersetzt, ich werde dir kommen, nämlich zum Gericht. Und Jesus sagt auch gleich, wie dieses Gericht aussehen wird, ich werde deinen Leuchter von seinem Ort wegnehmen. Das ist eine ernste Gerichtsdrohung. Wenn Jesus seine Gemeinde aus seiner Gegenwart wegrückt, dann ist das eine Gemeinde ohne ihn, ohne seine Hilfe, ohne seinen Schutz, ohne seine Kraft, ohne seine Vollmacht. Wir sehen an dieser Stelle mit ganzem Ernst, keine Gemeinde und keine Kirche hat eine Bestandsgarantie. Die Gemeinde Jesu als Ganze sehr wohl. Die hat die Verheißung, dass die Pforten der Hölle sie nicht überwältigen und dass der Herr sie bewahrt bis ans Ende. Aber wenn eine konkrete Gemeinde oder eine konkrete Kirche die erste Liebe verlässt oder andere Dinge tut, die dem Herrn nicht gefallen und nicht bußfertig ist, unbußfertig auf falschen Wegen bleibt, dann wird Christus ihren Leuchter wegstoßen. Unheimlich ernst. Keine Gemeinde hat Bestandsgarantie, wenn sie nicht am Herrn bleibt. Weder Gott noch die Sünde sind harmlos. Wer Ohren hat, der höre. Allein im Hören auf Gottes Wort liegt das Heil. Und das Gegenteil von Hören ist Verstockung. Und Verstockung fordert Gottes Gericht heraus. Deshalb ist es immer wieder auch in unserer Nachfolge, in unseren Gebeten unheimlich wichtig, dass wir fragen, Herr, bin ich noch bereit, auf deine Stimme zu hören? Bin ich noch bereit, mich von dir korrigieren und leiten zu lassen? Bin ich noch bereit zu sehen, wenn ich auf falschen Wegen bin, dass ich umkehren muss und dass ich dann auch tue? Denn wenn eine Gemeinde nicht mehr hört, was ihr der Herr zu sagen hat, hört sie auf, Gemeinde Jesu zu sein. Und wenn auch ein einzelner Christ nicht mehr hört, was ihm der Herr zu sagen hat, hört er auf, ein Kind Gottes zu sein. Gott hat einen hohen Anspruch an seine Gemeinde. Es genügt ihm nicht, dass sie da und dort seinen Anforderungen entspricht. Es genügt ihm auch nicht, wenn sie zu 90% seinen Anforderungen entspricht. Die Gemeinde in Ephesus, wie wir gesehen haben, die hat mit Sicherheit zu 90% oder mehr den Anforderungen des Herrn entsprochen. Aber das genügt ihm nicht. Auch das fällt uns in den Bibelgesprächskreisen immer wieder auf, wenn wir gerade die Timotheusbriefe lesen. Gott will seine Gemeinde und Gott will unser Leben völlig durchgestaltet haben nach seinem Willen. Wir sollen ganz so sein, wie er uns haben will. Das ist das Ziel. Unsere Gemeinde soll ganz so sein, wie er sie haben will. Er begnügt sich nicht mit guten Werken, er begnügt sich nicht mit guter Lehre. Beides ist wichtig, aber die erste Liebe darf nicht fehlen. Damit sind wir bei wichtigen Fragen, die den ganzen zweiten Teil unserer Predigt heute ausmacht. Wie aber bleiben wir in der ersten Liebe zu Jesus? Beziehungsweise wie finden wir wieder zurück, wenn wir diese erste Liebe wie die Gemeinde in Ephesus verlassen haben? Und ich denke, wir sind immer wieder, wenn wir ehrlich sind und mal geistlich in den Spiegel schauen, auf Wegen, wo wir unsere erste Liebe zum Herrn schon ein Stück weit verlassen haben, wo wir nachlässig geworden sind. Wie also bleiben wir drin, wie kommen wir zurück? Unsere Beziehung zu Jesus lebt von den gleichen Grundsätzen wie eine menschliche Liebesbeziehung auch. Sie lebt von der Liebe des anderen, sie lebt vom Vertrauen, sie lebt vom Gespräch und sie lebt von der Gemeinschaft. Wir reden jetzt nicht von einer allgemeinen Nächstenliebe. Wir können nicht mit jedem Menschen intensive Beziehung haben. Und die Nächstenliebe, ich sage es deshalb als Unterschied, die allgemeine Nächstenliebe ist nicht von der Gegenliebe abhängig. Wir sollen auch den lieben und dem Gutes tun, den segnen, der uns Böses tut. Wir reden hier nicht von der allgemeinen Nächstenliebe, wir reden von einer Beziehung. Und Jesus will mit uns ja eine ganz persönliche Beziehung haben. Und die Liebe in einer Beziehung lebt entscheidend davon, dass ich gewiss sein kann, dass auch der andere mich liebt. Im anderen Fall läuft es sich auf die Dauer tot. Das ist der allererste Punkt, noch vor den drei anderen. Das ist die Grundvoraussetzung, dass ich mich absolut darauf verlassen kann, dass der andere mich liebt. Wir hatten es erst gestern in der Familie uns darüber unterhalten. Da haben wir uns über die modernen Handy-Apps ausgetauscht. Da gibt es ja jede Menge Überwachungs- und Spionage-Apps mittlerweile. Da kann man auf das Handy seines Freundes oder seiner Freundin unbemerkt dann auch Dinge runterladen oder bei sich und bei denen auf OK klicken. Und dann sieht man permanent, wo der andere sich gerade befindet. Kann seine Schrittwege auf den Meter genau verfolgen. Man kann sogar alle Botschaften, die der andere kriegt, abfangen. Und wir wissen, in Beziehungen, kommt auch immer wieder mal im Fernsehen, da werden dann die Handys des Freundes, der Freundin, des Ehemannes, der Ehefrau kontrolliert. Welche Nachrichten hat sie gekriegt? Von wem hat sie es gekriegt? Misstrauen. Da nagt schon der Wurm der Zerstörung an einer Beziehung, wenn man so weit ist. Liebe lebt davon, dass ich auf all das verzichten kann, weil ich dem anderen vertraue und weil ich seiner Liebe gewiss bin. Und allen Grund habe, dieser Liebe gewiss zu sein. Und bei Jesus können wir uns darauf verlassen, dass er uns liebt. Er hat die Herrlichkeit des Vaters verlassen. Er hat seine Göttlichkeit abgelegt. Er ist vom himmlischen Thron herabgestiegen in den ganzen Zumpf und die ganze Sünde dieser Erde. Er kam zu uns, nahm Teil an unserem Leben, um mitzufühlen, mitzuleiden. Und noch viel mehr ließ sich von seinen Geschöpfen verspotten, der allmächtige Gott, auspeitschen und ans Kreuz schlagen. Und all das hat er getan, damit wir zu ihm kommen können in seine himmlische Herrlichkeit. Eine größere Liebe ist unvorstellbar. Und deshalb können wir uns auf die Liebe Jesu hundertprozentig verlassen. Und deshalb können wir, das ist der zweite Punkt, Jesus auch hundertprozentig vertrauen. Liebe und Vertrauen haben wahnsinnig viel miteinander zu tun. Denn wer mich liebt, der wird mir niemals Böses tun. Der wird im Gegenteil mit seiner ganzen Kraft und seiner ganzen Leidenschaft darum kämpfen, dass es mir gut geht. Und weil Jesus der allmächtige Herr ist, kann er das auch zu 100% umsetzen. In menschlichen Beziehungen kämpfen wir, wenn wir uns lieben, auch mit ganzer Kraft und Leidenschaft darum, dass es den Menschen, die wir lieben, dass es denen gut geht. Aber unsere Möglichkeiten sind begrenzt. Manchmal können wir das einfach nicht erreichen. Unsere Kraft reicht nicht aus, um alle Nöte und Gefahren und Beschwernisse abzuwenden. Aber Jesu Kraft reicht immer. An seiner Hand können wir sicher sein, dass er nichts zulässt, was uns schaden kann. Gar nichts. Wie viel Grund haben wir doch, ihn von ganzem Herzen zu lieben? Und das sollen wir ihm dann auch sagen. Der Schwab lebt ja nach dem Motto, nicht gemeckert, ist gelobt genug. Und viele Ehen leben auch nach diesem Motto. Vor 25 Jahren habe ich ihr doch gesagt, dass ich sie liebe. Muss ich das jeden Tag wiederholen? Weiß sie doch seither. Ich habe es nie widerrufen. Also muss doch reichen. Gespräch. Das ist ein ganz großes Problem für viele Ehepaare. Und wenn heute beide voll berufstätig sind, ich frage mich immer wieder, ich bin so dankbar, dass uns das über ganz große Teile unserer Ehe erspart geblieben ist und auch heute noch wirklich beruflich, berufsbedingt trotzdem viel, viel Zeit zum Gespräch haben in unserer Beziehung. Wo bleibt in den meisten Fällen, wo beide morgens um 6, um 7 aus dem Haus gehen und dann abends um 6, um 7 wieder nach Hause kommen, wo bleibt da noch Zeit zum Gespräch? Was muss da noch alles geregelt werden? An Verwaltung, an Haushalt, an technischen Abläufen und. Wo bleibt da noch Zeit für Gespräch und für echte Beziehung? Und für unsere jüngeren Ehepaare ist es ein Problem, dem sie gar nicht mehr entkommen können. Ich hatte auch in einem Bibelgesprächskreis schon mal darauf hingewiesen, dass unsere Familien- und ehefeindlichen Politiker die Witwenrente fast vollständig abgeschafft haben. Bei Ehen, die nach 2002 geschlossen wurden, erhält die Witwe nur noch 25% der Rente ihres verstorbenen Mannes und das auch nur 2 Jahre lang. Und dann steht sie vollständig ohne Versorgung da. Ist unglaublich. Wir haben eine unglaublich familien- und ehefeindliche Politik in Deutschland. Aber es hilft nichts, darüber zu jammern. Unsere jungen Leute müssen ja damit leben. Jammern hilft nichts. Das heißt, die Frauen heute müssen arbeiten. Sie müssen, ob sie wollen oder nicht, sie müssen. Ob sie Kinder haben oder nicht, sie müssen, um sich einen eigenen Rentenanspruch zu verdienen. Und viele müssen wohl einen wesentlichen Teil ihres Lebens Vollzeit arbeiten. Denn vor allem bei Geringverdienern dürfte eine Teilzeitarbeit kaum einen Rentenanspruch ergeben, der am Schluss über die Grundsicherung im Alter hinausreicht. Also da helfen ja auch fromme Sprüche von der Kanzel nicht weiter. Die Menschen müssen ja im Alltag überleben können. Das heißt aber für unsere jungen Paare, sie müssen in ihrer Beziehung ganz besonders darauf achten, dass sie sich regelmäßig Zeit fürs Gespräch nehmen. Sie müssen ihren Tages- und ihren Wochenablauf so strukturieren, dass diese Zeit zum Gespräch bleibt, dass das Gespräch in der Beziehung nicht auf der Strecke bleibt. Und in unserer Beziehung zu Jesus ist das nicht anders. Auch da müssen wir unseren Tages- und unseren Wochenablauf so strukturieren, dass wir Zeit zur Gemeinschaft mit dem Herrn haben, Zeit zum Reden mit ihm, Zeit zum Hören auf ihn. Und das ist hier in der Beziehung mit Jesus aus 2 Gründen besonders schwer. Erstens fordern die Dinge des täglichen Lebens so viel Zeit und Konzentration, dass das Gespräch mit Jesus schon allein deshalb oft auf der Strecke bleibt. Und zweitens ist das Gespräch, müssen wir auch ganz ehrlich sagen, mit jemandem sehr schwierig, den wir in der Regel nicht sehen und nicht hören. Umso wichtiger ist der nächste Punkt, der hat jetzt direkt damit zu tun. Das ist die täglich gelebte Gemeinschaft. Die wirklich praktisch gelebte Gemeinschaft mit dem Herrn. Weil wir Jesus in der Regel nicht sehen und nicht hören, ist es besonders wichtig, dass wir so intensiv mit ihm leben, dass wir seine Gegenwart, seine Hilfe und seine Liebe im Alltag regelmäßig erfahren. Das ist aber nur der Fall, wenn wir in einer ganz engen Gemeinschaft mit ihm leben. Das heißt, wenn wir regelmäßig alle kleinen und großen Dinge unseres Lebens vor ihn bringen, mit der festen Erwartung, dass Jesus sich darum kümmert. Das heißt, mit Jesus leben. Ganz elementar, in allen Dingen unseres Lebens, seien sie klein oder groß, mit seiner Hilfe rechnen, sie vor ihn bringen, sie in seiner Gegenwart ausbreiten und sagen, Herr, jetzt kümmer du dich drum und lass du mich sehen, dass du für mich da bist. Lass uns sehen, dass du für unsere Gemeinde da bist. Und dann dürfen wir immer wieder staunen, wie Gott auf unsere Gebete antwortet, wie er sich um diese Dinge kümmert. Das heißt nicht, dass er in allen Fällen genau so handelt, wie wir es wollen, aber wir dürfen erwarten, dass er in allen Fällen, liebe Geschwister, in allen Fällen ausnahmslos entsprechend seiner Liebe zu uns handeln wird. Er wird in allen Fällen zu unserem Besten handeln, ob wir es begreifen oder nicht, aber diese Verheißung steht wie Fels. Wir dürfen erwarten, dass Jesus unser Leben segnet. In jeder Beziehung. Wir dürfen erwarten, dass Jesus unsere Gemeinde segnet. Liebe Geschwister, leben wir in der verbindlichen, in der felsenfesten Erwartung und Gewissheit, dass Jesus unsere Gemeinde segnet und gebraucht. Wir haben die Verheißung. Garantiert, hundertprozentig, wenn wir bei ihm bleiben, an seinem Wort. Und dann werden wir immer wieder merken, da hat Jesus eingegriffen, dort hat er gehandelt, hier hat er Dinge verändert, die ich für unmöglich gehalten hätte. Ich lebe seit rund 50 Jahren ganz bewusst mit dem Herrn Jesus, von Kind auf. Und ich kann rückblickend auf diese 50 Jahre sagen, das erfahren wir nur so intensiv, wie wir tatsächlich auch ganz eng mit ihm leben. Ich denke, wenn ihr über euer eigenes Leben, und die meisten von euch gucken schon auf mehr als 50 Jahre zurück, wir leben nicht jeden Tag gleich eng mit dem Herrn. Da gibt es vielleicht Wochen, sogar Monate, wo wir in einer sehr lockeren, lässigen, nachlässigen Beziehung zum Herrn leben. Und wenn wir da zurückgucken, dann merken wir, dass wir in diesen Wochen, Monaten auch ganz wenig mit dem Herrn erlebt haben. Vielleicht gar nichts. Aber wenn wir ganz eng mit dem Herrn leben, und meistens in Zeiten der Not, solche Zeiten, wo wir wieder ganz nah an ihn ranrücken, wo wir wirklich wissen, wir sind Tag für Tag darauf angewiesen, abhängig, dass er sich um uns kümmert, dann erleben wir es auch ganz besonders intensiv. Das ist in einer zwischenmenschlichen Beziehung ja auch nicht anders. Wenn ich mein Leben nicht wirklich mit dem anderen teile, sondern einen großen Teil meines Lebens meine eigenen Wege gehe, meiner eigenen Karriere oder Selbstverwirklichung nachjage, meinen Lebenszielen, ohne Rücksicht auf den anderen, dann erfahre ich auch entsprechend wenig Liebe, Fürsorge und Hilfe vom anderen. Ich gebe ihm ja auch gar keine Gelegenheit dazu. Viele Menschen, die leben mit Jesus, aber so hoppla hopp, und sagen, ich erfahre so wenig mit dem Herrn. Ja, wenn sie ihre eigenen Wege gehen und nicht täglich ihr Leben dem Herrn vorlegen und sagen, Herr, nimm du dich der Sache an. Wenn sie dem Herrn gar keine Gelegenheit geben, sich um ihr Leben zu kümmern, werden sie auch wenig davon spüren. Selbst wenn eine Beziehung mit einer glühenden und lichterloh brennenden Liebe angefangen hat, bleibt von einer solchen Liebe auf die Dauer nicht viel übrig. Ein Feuer braucht Nahrung. Ich muss immer wieder mal einen Scheit nachlegen, ob es ein Lagerfeuer ist oder der Kachelofen. Sonst geht's aus. Und das Feuer der Liebe braucht auch Nahrung. Und diese Nahrung ist das Gespräch und die intensiv gelebte Gemeinschaft. Das tatsächliche, praktisch gelebte Miteinander und Füreinander-Dasein. Wenn ich am Sonntag in die Kirche gehe und Jesus ansonsten die Woche über einen guten Mann sein lasse, dann werde ich wenig bis nichts mit ihm und seiner Liebe erfahren. Dann wird meine Beziehung mit ihm auf einem ganz niederen Niveau dahin dümpeln und meine erste Liebe wird verfliegen wie der Rauch im Wind. Wenn wir aber in der ersten Liebe bleiben und immer wieder dahin zurückkehren, dann werden wir Gottes Kraft und Vollmacht in unserem Leben, in unseren Ehen, in unserer Gemeinde erfahren. Wir werden gesegnet, weil der Herr uns liebt und weil wir den Herrn lieben. Wir dürfen jeden Tag, liebe Geschwister, vor den Herrn kommen und mit seinem Segen rechnen, ihn darum bitten. Darum darf ich euch am Ende des Gottesdienstes den Segen ganz persönlich zusagen. Das tue ich ja nicht aus persönlicher Anmaßung. Und ich weise immer wieder darauf hin, ein Segenszuspruch ist ein Zuspruch, das ist keine fromme Bitte. Ich war neulich in einem anderen Gottesdienst mit meiner Frau am letzten Sonntag. Da ging mir nur beim Thema Segen die Nackenhaare so hoch, formal. Der hat gesagt, ich wünsche euch. Man hätte würgen müssen, bei aller Liebe. Segen hat nichts mit den frommen Wünschen des Pastors zu tun, gar nichts. Segen ist der vollmächtige Zuspruch der Gnade Gottes, seiner Liebe, seiner Anteilnahme, seiner Fürsorge. Und das kann ich tun, euch unter dem Segen Gottes am Ende des Gottesdienstes nach Hause gehen lassen, in die neue Woche hinein, weil ihr Gesegnete des Herrn seid, wenn er zu ihm gehört. Ihr habt einen Anspruch drauf, ihr dürft damit rechnen. Felsenfest, aber ich hoffe, dass er nicht nur den Zuspruch hört, sondern dass er dann auch wirklich die ganze Woche damit rechnet. Offene Augen habt, den Segen Gottes in euren Leben, in euren Beziehungen, in eurem Alltag zu erfahren. Und dann auch in der Ewigkeit. Wer überwindet, dem werde ich zu essen geben von dem Baum des Lebens, welcher in dem Paradies Gottes ist. Dass wir dann eines Tages auch in seiner himmlischen Herrlichkeit bei ihm sein werden. Unglaublich, freuen wir uns drauf und rechnen wir jeden Tag mit ihm. Amen.